herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und heute geht's nach Bad Frankenhausen. Dorthin, wo der Turm ein bisschen schief steht, aber der Fußball ziemlich gerade ausläuft. Wir sprechen über Leidenschaft, Ehrenamt und Teamgeist beim SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen. Zu Gast sind heute Julia Ritter, die sportliche Leitung des Vereins, Präsident Achim Ritter und der Trainer Alexander Ludwig. Alexander, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dich unseren Hörerinnen und Hörern etwas vorstellst. Was ist Thüringen für dich?
Manche würden sagen Heimat. Bin ich geboren? Ich würde eher sagen, ich bin in Thüringen geboren, bin aber relativ schnell in den Goldenen Westen.
Da kommen wir sofort drauf. Wann warst du das erste Mal in Bad Frankenhausen in deinem Leben?
Das muss dann 2022. Obwohl, ich war mit der Schule schon mal in der Barbarasäule. Im Wandertag. Da war ich wirklich da oben. Aber euch 2022.
Okay, und was verbindest du heute mit der Stadt und dem Kyffhäuserkreis?
Also sehr liebenswert. Also ich komme gerne hierher. Die Leute sind nett. Gut, klar, es läuft ja gerade sportlich ganz gut, deswegen sind sie nett zu mir. Aber auch so, jeder hilft den anderen. Es ist wirklich sehr, sehr familiär, wie es Achim schon angesprochen hat. Also ich kann nichts und möchte auch nichts Schlechtes sagen.
Du wohnst nicht in Bad Frankenhausen?
Nein.
Du pendelst im Prinzip zum
Erfurt, ja.
Der Name Manfred Ludwig steht für eine erfolgreiche Zeit bei BSG Motor Gotha?
Ja, mein Vater.
In der zweiten DDR-Liga war das war damals die dritte Klasse, wenn ich das richtig gefunden habe. Ist damit deine Leidenschaft für den Fußball schon erklärt?
Ja.
Das heißt, es ist familiär geprägt worden sozusagen. Du hast aber nicht bei Motor Gotha begonnen, sondern in deinem Heimatort Weschmar, richtig?
Weschmar, ja, genau.
Wie hieß das damals?
Eintracht.
Eintracht Weschmar. Und du wolltest spielen, bist einfach hingegangen oder dein Vater hat dich mehr hingeschoben? Wie lief das?
Also ich bin meistens immer mitgegangen mit meinem Papa. Und habe dort auf den Sportplätzen, so wie man es ja auch noch kennt, ne, wenn Halbzeitpause war und dann die Bälle genommen und ins Tor gedroschen und dann, wenn die Mannschaften wieder rauskamen, dann mussten man uns dann wieder wegscheuchen, weil gesagt haben, jetzt geht weg, die Spiele, es geht wieder los. So hat es angefangen und ich hatte einfach Spaß an der ganzen Geschichte.
Über Weschmar ging es dann Jugendabteilung bei Rot-Weiß Erfurt, später zur U19 bei Werder Bremen. Da hat sich bei mir sofort die Frage gestellt, Erfurt, Bremen, warum Werder Bremen eigentlich?
Also zwischendurch muss ich noch sagen, nach Weichmar bin ich nach Gotha gegangen. Es war wirklich Motor Gotha. Da war es noch Motor Gotha und dann bin ich nach Erfurt aufs Sportgymnasium. Ja, warum dann Bremen? Es war eine spannende Geschichte. Da war ich dann auch erst 14, 15, habe in der Nationalmannschaft gespielt und zu Hause war es dann so, dann saßen verschiedene Leute aus verschiedensten Vereinen aus ganz Deutschland mit meinen Eltern und mir zusammen und haben gesagt, wie toll Leverkusen und Bayern und Bremen und Mönchengladbach und ich hätte am Ende hingehen können, wo ich wollte, sage ich es einfach mal so. Und habe mich dann einfach entschieden und bin dann nach Bremen.
Da spielte damals Clemens Fritz und so, spielt noch keine Rolle, oder? Nein. Weil da gibt es ja eine Verbindung, okay, ist später gewesen dann erst, ne?
Ja, Clemens ist später nach Bremen gegangen, ja.
Irgendwann war es so, dass dir Werder Bremen in Profi-Vertrag offerierte.
Ja.
Und du wolltest aber offensichtlich weg. Und bist dann irgendwie zu Hertha BSC gekommen 2002. Wie soll ich das sagen, ohne dass du mir eine Klatsch... War das gut überlegt?
Nein.
Okay, dann bin ich ja beruhigt. Und warum wurde es Hertha BSC? Wegen Hauptstadt?
Nee, nicht wegen Hauptstadt. Es war... Also ich war 17, ja, 17 war ich. Und hatte mein Berater, kam aus Berlin. Also es war Herr Neubauer, hieß der früher. Und der hatte Sebastian Deisler und... Ne, so ein bisschen. Und daher die Nähe zu Hertha. So, und naja, da kam das eine zum anderen. Da haben die natürlich ein bisschen rumgedruckst, wie das halt also immer ist, mit Vereinen und mit Beratern und haben mir dann natürlich gut zugeredet, zu Berlin zu gehen, weil es dann eine größere Möglichkeit geben würde und man würde dann, ja, und am Ende, ja, wie man dann so ist, mit 17, Berlin ist natürlich nochmal eine andere,
schön klar,
nochmal eine andere Geschichte als Bremen und dann hat man gesagt, ja, los, auf geht's, in die große Stadt.
2. August 2003 war dein Profidebüt in der Bundesliga. Mhm. Erster Saisonspieltag, Hertha gegen Werder Bremen. Du wurdest eingewechselt. Das dürfte unvergesslicher Moment sein.
War richtig scheiße, wirklich. Ja, das war gegen Bremen. Also das war auch in dem Jahr, wo Bremen deutscher Meister geworden ist. Und die haben uns aber wirklich sowas wie zerlegt. Also mit Miku und Ailton und Borowski und Thorsten Frings. Wow. Und Marcelinho, der quasi ist dann verletzt raus. Und ich sollte dann nach der 45. Minute rein und wusste eigentlich gar nicht, was, also, ne? Und ja, dann ist es so gekommen, wie es gekommen ist.
In dieser Zeit, also von 2004 bis 2005, du hast es angesprochen, warst du auch in der U21-Nationalmannschaft. Das ist ja schon mal eine Hausnummer.
Mhm.
Trainer war Dieter Eils.
Mhm.
Welche Erinnerung so hast du an diese Nationalmannschaftszeit? Ist das auch, wo man als junger Mensch aufpassen muss, dass man nicht so ein bisschen überdreht? Weißt du wie?
Verstehe ich. Also damals noch nicht. Also damals war das noch nicht so, oder? Da bist du ganz normal gesittet mit dem Zug gefahren zu irgendeinem Lehrgang und hast zwar deine Tickets immer bekommen und sowas, das hast du schon bekommen und Klamotten, da hast du dich riesig drüber gefreut, dann gab es dann jedes Mal Fußballschuhe und was weiß ich alles. Das war schon cool, aber da war es jetzt noch nicht so, wie es wahrscheinlich heute ist, ich weiß es leider nicht. Das ist dann auch mit Social Media, ist ja auch eine andere Geschichte, das war ja damals auch noch nicht so groß, zum Glück. Und von daher, ja, das war eine schöne Zeit. Es waren wirklich auch coole Menschen, die man da kennengelernt hat. Und die möchte ich nicht missen.
Du hast es positiv so. Ja. Habe ich richtig Philipp Lahn, Per Mertesacker, Sebastian Schweinsteiger, das waren so die Namen deiner Mitspieler?
Das waren die 84er, genau. Das waren die Jungs, mit denen ich da rumgezogen bin.
Gibt es ja heute noch einen Kontakt oder eher nur in Einzelfällen zu manchen speziellen?
Ja, eigentlich weniger. Das ist jeder macht sein oder jeder lebt sein eigenes Leben. Und wenn man sich sieht, dann sagt man natürlich, hey, alles gut, wie geht's dir?
Du hast einmal in der Welt gesagt über dich selbst. Nee, andersrum. Doch, du hast gesagt, ich war wohl sehr naiv und habe vieles falsch gemacht. Und die Welt schreibt über dich, statt konsequent und diszipliniert an seiner Karriere zu arbeiten, genoss Alexander Ludwig lieber das süße Leben eines Jungprofis. Ist das eine Frechheit von der Welt oder ist das schon ganz gut so beschrieben?
Ja, im Nachhinein, wie schon gerade gesagt, also wenn du mit 17 nach Berlin gehst, musst du stabil sein, weil Berlin ist, jeden Tag kannst du Vollgas geben und mit 17, wenn du jetzt nicht darauf angewiesen bist, auf jeden Euro zu gucken, wie ein Student vielleicht eventuell, dann ist das schon gefährlich. Also im Nachhinein muss man ehrlich sagen, ja. Und dazu kommt natürlich, dass es mir schon von klein auf, ich musste mir nicht wirklich was erarbeiten, was das Fußballerische angeht. Ich konnte mit links schießen, mit rechts schießen, ich war schnell. Ich habe ein gutes Passspiel gehabt. Ich hatte alles, was man braucht, nur nicht vielleicht diesen Ehrgeiz, den man quasi entwickelt, wenn man irgendwas nicht kann. So erkläre ich mir das. Und das, wenn ich das noch gehabt hätte, dann sehe ich jetzt wirklich auf Mallorca und hätte in meiner Villa und mit meinem Sangria in der Hand und wir hätten uns aber leider nicht kennengelernt.
Das ist wohl wahr. Ich kenne aber viele, die sitzen auf Mallorca und trinken Sangria. Manchmal sind das auch Fußballer eines Traditionsvereins vor wichtigen Spielen. Kann man rückblickend sagen, dass Hertha BSC eine falsche Entscheidung war?
Im Nachhinein, ja.
Ist man
ja
immer schlauer so.
Aber ja, klar.
Okay. Der Neustart begann offensichtlich dann in Dresden, weil ich hatte so das Gefühl von Zahlen, nur von Zahlen. Stammspieler, Leistungsträger, 44 Spiele für Dynamo in 2 Jahren. Das klingt erstmal nach einer guten Zeit.
Ja, also das zweite Jahr definitiv. Das erste Jahr, wurde ich ausgeliehen. Da war Dynamo noch in der 2. Liga. Und in dieser sind wir leider abgestiegen. Und dann, ja, lernt man das auch ein bisschen kennen. Dynamo Dresden, Ultras. Na, wenn man gewinnt, ist alles super, alles cool, dann tragen die einen auf Händen, aber wenn es mal nicht so läuft, dann ist es natürlich, kann es ganz genau so nach hinten losgehen. Und ja, da sind wir im ersten Jahr leider abgestiegen, auch gerade so, obwohl wir eine gute Aufholjagd gestartet hatten. Und im zweiten Jahr war dann halt 3. Liga und da habe ich ein bisschen Gas gegeben.
Es folgt dann der Wechsel zum FC St. Pauli. Wie kam der zustande? Ich habe so das Gefühl, das ist das. Nur wenn man so dich nicht kennt, und aber von Fakten, das ist die Zeit, wo du dich am meisten wohlgefühlt hast.
Trifft ja,
das?
Okay. Ja.
Wie kam es dazu?
Nein, es kam eigentlich dazu, dass der damalige Trainer, also das war Herr Stanislavski. Die Mannschaft hat quasi St. Pauli in Dresden gespielt und wir haben 3-1 gewonnen. Und ich hatte 2 Tore geschossen und 1 vorbereitet. Und daraufhin denke ich mir, dass er dann gesagt hat, okay, da könnte vielleicht was dran sein, wenn wir jetzt aufsteigen sollten. Und dann ist St. Pauli aufgestiegen, wir leider nicht mit Dynamo. Und dann kam das Angebot. Ja, und dann schon alleine aus Trainersicht oder prinzipiell aus Spielersicht. Der Trainer war super und wir haben super Gespräche gehabt. Also von daher gab es da keine irgendwie schlechten Gedanken, das nicht zu tun.
Kann man sagen, das war so eins der besten Verhältnisse zum Trainer, was du hattest?
Ja. War, muss man sagen, war auch damals ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich denke mal schon. Aber wir haben schon gerne, also das war noch rein Fußball und wir haben menschlich miteinander sehr gut gematcht und haben uns dann ab und zu mal nach dem Spiel auf eine Zigarette getroffen und haben drüber über das Spiel gequatscht. Also so eine Beziehung war das. Es war, er hat mich machen lassen, das hat funktioniert, aber auch nur zu einem bestimmten Punkt, wo er dann auch gesagt hat, mein Freund, so weit und nicht weiter.
St. Pauli, so das Klima des Vereins, ist das was Besonderes?
Ja, also damals schon, weil damals war das Stadion auch noch nicht so neu wie jetzt. Also ich habe ja noch in der alten Umkleidekabine gesessen. Wenn wir Besprechungen hatten, sind wir durch die Kneipe in den Besprechungsraum und in der Kneipe hat es nach Bier, nach Kotze, nach Dope, also quasi richtig, na, wo du denkst so, wow, mir bist du richtig. Sind wir erstmal durch und haben dann quasi eine Besprechung gemacht. Also das war pur. Und die Fans waren schon auch speziell. War gut.
Dem Thüringer war schnell bewusst, dass der Kiezclub seine große Chance ist, doch noch eine vernünftige Profikarriere zu realisieren. Ich weiß es nicht, wer es geschrieben hat, ob es die Welt war oder jemand anders. Das war zu dieser Zeit in den Medien zu lesen. Trifft es aber zu, dass du sagst, das war nochmal eine besondere Chance?
Ja, war es. Und meiner Meinung nach habe ich die auch ganz gut genutzt. Also meine Bilanz war dann auch im zweiten Jahr überdurchschnittlich. Na, ohne mich jetzt selber. Also,
ja, das sind ja die Fakten.
Ist da ja, die war überdurchschnittlich. Ich war dann, glaube ich, 26 oder 25, wo du sagst, okay, noch ein gutes Alter, hat, glaube ich, 11 Tore geschossen als Mittelfeldspieler, habe 12 vorbereitet, wo man dann schon jetzt sagen könnte, okay, dann wäre vielleicht eine Liga noch höher möglich gewesen.
Aber dann. Verstehe ich nicht, weil du sagst wieder, ich vermisse Hamburg und den FC St. Pauli etwas später, weil du bist zu 1860 dann gewechselt. Warum bist du dann nicht länger bei St. Pauli geblieben? Gab es da Verhandlungsschwierigkeiten, gab es emotionale Schwierigkeiten oder...
Naja, also um ehrlich zu sein, ist es natürlich so, wenn du so eine Saison spielst, da hast du natürlich auch ja Begehrlichkeiten. Du wächst Begehrlichkeiten, wo du natürlich auch andere Vereine kommen und sagen, willst du nicht bei uns spielen?
Klar, hast einen anderen Wert dann in dem Moment. Klar.
Kriegst vielleicht mal 1-2 Euro mehr im Monat, ne, wo du dann sagst, okay, pass auf, du musst halt gucken, dass du dann auch irgendwo ne, wirtschaftlich in die Puschen kommst. Und St. Pauli war dann so, die haben schon gesagt, die würden mich gerne behalten, aber da war das Angebot dann nicht dementsprechend. Also nicht so wertschätzend, wie es gerne gehabt hätte. Und ja, dann ist das eine zum anderen gekommen und der Trainer Stanislavski hat dann natürlich gesagt, okay, ich versuche noch alles, aber der Mann mit den Zahlen wollte nicht.
Dann als ich so gelesen habe oder eben das Gefühl hatte, du hast dich mit Holger Stanislavski gut verstanden und dann gucke ich, wer war Trainer bei 1860 und lese den Namen Ewald Lien, da denke ich, das kann vorne und hinten nicht passen. Kann man sagen, das war der herausforderndste Trainer für dich so? Also das, wie soll ich denn sagen? Ich könnte mir vorstellen, euer Verhältnis war deutlich anders als das in St. Pauli.
Definitiv. Das war das Ganze. Also von Norden nach Süden war ein kleiner Kulturschock. Muss man so sagen. Also wenn Hamburg, man verbindet Hamburg natürlich mit dem Millerntor, mit anderen Sachen. Und München ist eine komplett andere Welt.
War das so ein Hertha BSC-Moment, dass du gesagt hast, na gut, du hast ja erklärt, warum du gewechselt bist und das muss man ja auch machen, wenn man so eine gute Saison hat, wenn man irgendwie dem Wert entsprechend sich auch verkaufen muss, das ist im Profibereich so. Aber würdest du jetzt rückblicken und sagen, Mensch, 1860, das war irgendwie nicht so richtig passend?
Ja, es hätte gut laufen können. Also die Voraussetzungen waren super. Also der Trainer ist ja dann mal das eine. Aber die Mannschaft, die war wirklich, die haben dann ich weiß nicht woher, jetzt wahrscheinlich merkt man das, wo das Geld herkam. Aber einen Cabo Kirei haben sie geholt, also der war im Tor. Dann haben wir einen Sascha Rösler, einen Benny Laut, wo du sagst, okay, boah, das sind alles Leute, die schon mal mindestens aufgestiegen sind oder erste Liga gespielt haben. Und die Chancen waren auch gut, dass man wieder hochgeht. Also das war ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, zu sagen, okay, wir gehen nach München und wir steigen mit der Mannschaft auf, mit diesem ganzen Umfeld. Wir spielen in der Allianz Arena, wir machen die wieder voll, die Schüssel. Und das war ja auch so das Ziel. So, und da war der Trainer, ja, ich meine, der hat es ja schon bewiesen, dass er aufgestiegen ist.
Das stimmt wohl.
Also von daher hatte ich mich dann einfach mal überraschen lassen.
Die nächste Station war Energie Cottbus. Und da habe ich gefunden, du warst bei Wetten, dass.
Richtig. Ja, und jetzt kurz, also wenn es derjenige hört, Daniel Ziebig heißt der junge Mann, wir haben die Wette nicht gewonnen wegen ihm. Nicht wegen mir, sondern wegen ihm.
Ja, kann man sich online noch anschauen. War sicherlich war was Besonderes, oder? Da einfach mal bei Wetten.
War super. Also wenn man das so mitmacht, was da alles passiert ist, ich meine, das gibt es jetzt nicht mehr. Aber wir sind Mittwoch, das war in Freiburg, Mittwoch angereist und haben 5-mal diese Wetten durchgespielt, bevor es zum Samstag kam. Und wir haben es immer geschafft. Und dann am Samstag hat Daniel versagt.
Hat man das mehr sportlich genommen oder waren wir schon irgendwie enttäuscht dann so, dass es
nicht funktioniert hatte? Mhm. Ach, das war dann mehr so, ja, ich habe es sportlich genommen. Also das Ganze drumherum war eher so mit dieser Pink, Rihanna war da und die ganzen Sternchen, das war schon Nena. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Stimmt, die Nena war, glaube ich, auch der Wettpate.
Richtig, hatte, ja, genau.
Was ist denn aus der Zeit bei Energie in Erinnerung geblieben?
Also Energie war, wie soll ich sagen, also Energie war auch so ein Kapitel für mich, wo ich ehrlich sage, das hätte ich mir gerne erspart. Denn ich hatte sowohl wie auch, wie du es gerade angesprochen hast, wo ich zum 1860 gegangen bin, hätte ich ja bei St. Pauli bleiben können. Ne? Habe es nicht gemacht, dann ist in der Folge drauf in dem Jahr St. Pauli aufgestiegen. So, wenn man jetzt weiterspinnt, dann hatte ich ein Angebot, wo ich bei 60 aufgehört hatte, oder mein Vertrag ist ausgelaufen, von Cottbus und Greuther Fürth. So, dann ist meine Wahl auf Cottbus gefallen wegen dem Trainer, weil ich schon gerne einen Trainer hätte, der quasi auch mal hinter mir steht und ne, um mein Potenzial auszuschöpfen, und habe mich dann quasi gegen Greuther Fürth entschieden und traue es mich gar nicht zu sagen, aber da wäre es dann auch mein zweiter Aufstieg gewesen, also Greuther Fürth ist dann auch quasi aufgestiegen in diesem Jahr und bei Cottbus ging dann, ja, kaum was.
Nenne 2 Spiele, die du als Spieler niemals vergessen wirst, die dir immer in Erinnerung bleiben würden in deiner Zeit als Spieler.
Das war einmal bei 60, tatsächlich. Bei 60 haben wir gegen Augsburg im Derby gespielt. Bei Augsburg haben wir zur 90. Minute 1-0 hinten gelegen und wir hatten einen Freistoß dann in der 92. Minute aus 25 Metern. Und da habe ich dann einfach aufs Tor geschossen und habe den Ausgleich gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Und ein Spiel noch am Millerntor gegen Mainz 05 in der 2. Liga. Da habe ich 2 Tore geschossen und wir haben 2-0 gewonnen.
Was war der im negativen Sinne emotionalste Moment in deiner Spielerkarriere?
Der emotionalste Moment? Boah, das ist schwierig.
Wenn du jetzt nicht sofort was einfällt, ist ja dann, dann ist doch auch okay. Also,
ja, nee.
Das ganze Thema Bundesliga, ja, Profibereich, dann ist natürlich das ganze Thema Medien auf einer ganz anderen Ebene. Wie bist du mit dem ganzen Thema Medieninteresse, Medienrummel umgegangen, beziehungsweise gibt es Dinge, die du jungen Fußballern und Fußballerinnen empfehlen würdest im Umgang mit Medien?
Boah, das ist natürlich schwierig. Also damals zu unserer Zeit war das halt noch nicht so verbreitet. Ich kann mich daran erinnern, dass bei uns war dann Facebook gerade so in den StudiVZ. StudiVZ, genau, sowas. Das war ja so der Anfang. Aber so, was heute abgeht, ist schon also wirklich extrem. Also das muss man ehrlich sagen. Also dann nonstop beobachtet zu werden und auch beurteilt zu werden von Fotos und Videos. Heilige Scheiße. Also da hätte ich doch meine Probleme damit, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist eine andere Generation. Also von daher, glaube ich, steht es mir nicht zu, ein Urteil zu fällen, muss ich ehrlich sagen.
Ich würde aber, wenn ich so deine Station sehe, kann man sagen, du hast auf jeden Fall eine bewegte Fußballerkarriere hinter dir. Okay. Was würdest du jungen Fußballerinnen, die den Schritt auch gehen wollen, so empfehlen? Also auf was soll sie setzen? Also du hast offensichtlich auf jeden Fall Talent gehabt, aber es gehört immer Ehrgeiz auch dazu und eben noch den Schritt mehr gehen zu wollen oder diese Runde nochmal zu drehen mehr.
Genau. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste, denke ich, dass man Ehrgeiz hat. Der Rest, das kann man alles, wie zum Beispiel Laufen und Ausdauer, das kann man alles trainieren, aber wenn man Talent hat und noch den gewissen Biss, Spiele zu gewinnen und auch den Ehrgeiz, ist das eine Kombination, die ist, ich denke, unschlagbar. Und aber das kann man halt natürlich niemanden der antrainieren. Also Ehrgeiz hat man oder...
Es wird schwer.
Das wird schwer.
Ein sensibles Thema, weil es eben ein Thema war, was in deiner Zeit in Deutschland aufgeploppt ist und ich glaube auch jetzt im Amateurfußball ein Thema ist, wo wir eigentlich die Scheinwerfer mehr hinrichten sollten. René Schnitzler war ein Mitspieler von dir, der dann in der Zeit, ich glaube es war 2009 oder 2008, ja, in die Fänge der Wettmafia kam. Er war selbst offensichtlich spielsüchtig, sagte auch selbst, deswegen erlaube ich mir auch den Begriff zu benutzen. Und der DFB hat ihn dann auch 2 Jahre gesperrt. Und ich habe mal gelesen, dass er ein gutes Verhältnis hat. Es gab dann noch ein Ereignis, Oberhausen gegen 1860. Da gab es auch einen Verdacht, der sich aber dann nie bestätigt hatte. Da hast du, glaube ich, auch ein Tor geschossen irgendwie. Und da gab es auch einen Verdacht. So, egal wie, wir haben auf jeden Fall in dieser Zeit viele Versuche der Manipulation gehabt. Und wir haben auch jetzt eine Situation, dass plötzlich auf Amateurspiele in anderen Ländern gewettet werden kann. Hältst du es für sinnvoll, mit den Erfahrungen deiner Zeit zu sagen, wir müssen hier Fußballerinnen und Fußballer mehr schützen und müssen da mehr ein Auge drauf haben? Oder sagst du, das ergibt sich schon, das läuft schon?
Boah, schwierig. Also natürlich möchte man natürlich gerne das kontrollieren, aber das ist halt so vielschichtig. Also damals, wo das mit dem Schnitzler, mit dem René war, jetzt im Nachhinein eine Nachbetrachtung, wo ich habe das jetzt auch mal ein paar Mal gesehen und so die Reaktion von ihm, wenn wir ein Tor geschossen haben, war schon ein bisschen merkwürdig. Ja? Wo wir zum Beispiel in Mainz gespielt haben und wir machen da, glaube ich, in der letzten Minute den Ausgleich und er war der Einzige, der nicht gejubelt hat, wo ich denke, okay, ja, man, gut, der eine jubelt halt innerlich, der andere nicht. Aber ja, das ist halt schwierig. Also das ist dann, ich glaube, man kann es wirklich nicht wirklich hundertprozentig, ja, wie nennt man das? Den
regulieren.
Jungs regulieren oder den Jungs verbieten, weil es gibt ja dann wahrscheinlich auch Möglichkeiten, die spielen nicht über sich selber, spielen über einen anderen Account und das ist halt wirklich
schwierig.
Sehr, sehr schwierig.
Nun bist du Trainer. Wann hast du dich denn entschieden, ich möchte jetzt als Trainer?
Na, nach dem Karriereende, wenn man das so sagen will, 2017, 2018 bei Rot-Weiß Erfurt habe ich ja noch einmal gespielt in der dritten Liga. Und habe dann aufgehört und habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Na, das war auch so ein typischer Moment wie, okay, so als Fußballprofi beschäftigt man sich nicht wirklich damit, wann könnte es zu Ende sein? Und wenn es dann da ist, dann ist man so ein bisschen überrascht und sagt, oh, hup, na, man ist ja doch jetzt 34. Ja, und habe dann quasi so mal mich ausprobiert, habe im Nachwuchs bei Rot-Weiß, war Co-Trainer, dann war in Aue, habe mir das so ein bisschen angeschaut und habe für mich selber rausgefunden, dass es mir Spaß macht, mit Jungs zu arbeiten. Und dann ging das eine, dann kam das zum anderen und dann ging das immer so weiter. Und jetzt bin ich glücklicherweise hier in Bad Frankenhausen.
Was für ein Trainertyp bist du?
Ah, ich bin schon einer, also so wie ich auch mir als Spieler die Trainer ausgesucht haben, die einen schon ein bisschen Freiraum lassen und machen lassen und sich selber, also ich lass die Jungs machen. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo ich sage, okay, das ist dann zu viel, aber die sollen schon ihre eigenen Erfahrungen machen und dürfen auch Fehler machen. So einer, denke ich.
Hast du Vorbilder oder sagst du nicht? Ich habe einen eigenen Stil mit Erfahrungen aus meinem Fußball.
Na ja, man hat ja ein paar Trainer kennengelernt. Also ich hatte, wie du gerade schon gesagt hast, der Ewald Lien, der an der Außenlinie und auch Pele Wollitz, die ungefähr so gleich sind, die an der Linie wie so ein HB-Menschen rumspringen, wo ich sage, okay, das bin ich jetzt nicht, ne, weil ich selber sage, als Spieler war mir das total egal, ob jemand da an der Linie gesagt hat, lauf zurück oder nicht oder springt rum und macht irgendwelche Handzeichen, die man eh nicht erkennen kann. Dann bin ich eher so der ruhige Typ. Aber du hattest natürlich auch mit Stanislavski, die halt auf eine andere Art und Weise, auf einer Ebene mit dir gesprochen haben. Und das hatte mich dann schon mehr nach vorne gebracht als das andere.
Den Start hast du gerade beschrieben. Die erste Station, glaube ich, als Cheftrainer war dann eben Wacker Gotha, ja. Nachfolger von Motor Gotha, also ja. Eigentlich dein Heimatverein. Dort endete das nach 10 Monaten. Darf man das als ungünstigen Auftakt bezeichnen? Ich meine, aus Sicht heute ist alles gut, wie es gelaufen ist. Ich sehe dich hier gut gelaunt, die Leistung spricht für dich. Aber irgendwie ist es schwierig, wenn man so eine erste Station hat und nach 10 Monaten.
Ja, also ich denke, dass das hatte quasi auch in der, ja, von beiden Seiten nicht wirklich gepasst. Also ich kam neu rein und wollte mich natürlich gleich ne, und wir wollen und wir müssen und den eigenen Anspruch quasi an den Breitensport, und das muss man erstmal ja verkraften, dass das halt nicht so ist wie im Leistungssport.
Aber es soll ja im Leben immer so sein, wie es dann letztendlich ist, und deswegen bist du nach Bad Frankenhausen, oder das Ende dieser Tätigkeit ist ja die Voraussetzung, dass in Bad Frankenhausen weiterging. Was ist denn im Mai 2022 passiert? Also warum ging es hierher? Wer hat dich angesprochen?
Na Julia, also wir haben, das hat gar nicht so lange gedauert, ne? Also ich bin gegangen worden, sagt man das? Gegangen worden?
Da kam tatsächlich viel zusammen, was ganz gut gepasst hat.
Das heißt also, du hast ihn angesprochen, hast gesagt.
Naja, man muss sagen, wir hatten damals einen Trainer, der uns schon mitgeteilt hat, dass ab Sommer Schluss ist, für ihn aus privaten Gründen. Das heißt, wir hatten, also wir mussten ja schon mal aktiv loslegen, was machen wir denn ab Sommer? Und dann haben ich und mein Vater so überlegt, wen könnte man denn fragen? Naja, und dann haben wir gesagt, fangen wir mal mit den unwahrscheinlichsten Möglichkeiten an. Und Alex und ich, wir hatten das Vergnügen bei Rot-Weiß im Nachwuchs, da war ich auch ein halbes Jahr, hatten dann auch ein ganz tolles Derby gegen Carl Zeiss gewonnen.
Oh ja.
Sind wir dann alleine nach Hause gefahren, weil die Jungs alle von ihren Eltern abgeholt wurden. Solche Geschichten haben wir dann geteilt, und ja, dann habe ich ihn halt mal angerufen, und dann saßen wir, er wurde gegangen, und bei uns lief es trainertechnisch dann auch nicht mehr so rund, und dann war es tatsächlich so, dass ich eines Tages angerufen habe und gesagt habe, kannst du es dir ab Dienstag vorstellen?
Was hast du gedacht, als du das gehört hast? Bad Frankenhausen ab Dienstag. Gut, du kanntest Julia, damit war sicherlich eine emotionale Ebene schon vorhanden, aber Bad Frankenhausen?
Da habe ich erstmal gedacht, okay, das ist eine Herausforderung. Also Herausforderung im Sinne von, okay, das ist jetzt, Bad Frankenhausen ist jetzt nicht so eine Station, wo du sagst, okay, das ist eine Zicker im Fußballalbum. Ne? Das ist, aber darum ging es im ersten Moment, hatte ich so gedacht, aber dann habe ich gedacht, du, ne, das hat ja gerade auch nicht mit Gotha nicht so gematcht. Also habe dann auch quasi dann auch so an mir so ein bisschen mal reingehorcht, ob es mich interessieren würde, und es hat mich interessiert.
Du hast im Sommer diesen Jahres deinen Vertrag verlängert. Da würde ich einfach mal unterstellen, du bist zufrieden hier. Du fühlst dich wohl.
Ich fühle mich wohl.
Der schönste Moment in den letzten 3 Jahren für dich?
Der schönste Moment? Der schönste Moment. Der war das 9:6. Als dann abgepfiffen wurde und ich wusste gar nicht, was hier eigentlich passiert ist. Was da in den 90 Minuten hier geschehen ist.
Der Moment, wo du dir die Haare gerauft hast in den 3 Jahren?
War tatsächlich die endgültige Niederlage, was du auch schon angesprochen hast, in Weida, das 6:0. Das war schon so, wo du sagst, okay, du fährst dahin und versuchst, möchtest gerne nochmal, und dann kriegst du einen auf den Dickdarm und fährst mit 6 Buletten wieder nach Hause, und das war schon so, puh, so ein Moment zum Durchatmen.
Welche Ziele hast du als Trainer? Gibt's, wie ist das mit Lizenzierung und so? Willst du dort weitermachen? Gibt es da irgendwas? Was hast du? Das weiß ich alles nicht.
Also ich hab meine A-Lizenz, die ist auch dieses Jahr wieder dran, die muss ich verlängern. Und danach würde ja nach der A-Lizenz nur der Trainer-Lehrer kommen. So, also von daher hätte ich noch ein bisschen Luft nach oben, Kapazitäten. Aber prinzipiell ist es wie allem erstmal Step by Step, und wir gucken einfach, was passiert, und wir versuchen so gut wie möglich hier zu arbeiten, dass ich den Verein und die Jungs auch besser mache. Und das ist erstmal so das erste Credo, was ich mir gesteckt habe.
Wenn du deine bisherige Karriere mit einem Satz zusammenfassen müsstest, welcher wäre das?
Die Trainerkarriere oder die Spielerkarriere? Das musst du trennen.
Dann sind es 2 Sätze.
Das sind 2 Sätze. Also die Spielerkarriere war, lass es mich intensiv nennen. Die war intensiv. Die war intensiv. Und die Trainerkarriere ist, ja, mit so einem Genickschlag, nein, Genickschlag ist es nicht, aber ein Tiefschlag hat es begonnen, und jetzt scheine ich auf einem vernünftigen Weg zu sein. So scheint es.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, und vielen Dank, dass du die Thüringen-Liga bereicherst. Ja, großen Respekt und dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Merci, Dankeschön.
Dankeschön.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.